willkommen bei Einfach Tech, dem Podcast, wo Tech-Themen für jeden einfach und interessant erklärt werden. Mein Name ist Bruno, ich bin Informatiker aus Lausanne und mit mir spricht heute Pascal, IT-Security-Freelancer aus Berlin.
Hi Bruno, heute wollen wir über das Thema Blockchain sprechen. Letztes Mal beim Thema NFT haben uns viele danach gefragt, wie funktioniert denn eigentlich die Blockchain und inwiefern das jetzt sozusagen Sinn macht, dass man Sachen auf der Blockchain speichert und warum das dann sozusagen fälschungssicherer ist, als wenn man jetzt einfach vielleicht ein Zertifikat per Papier ausstellen würde. Und weil wir jetzt ja eh schon in mehreren Themen öfter über Blockchain gesprochen haben, haben wir uns überlegt, wir laden heute mal jemanden ein, der uns das ein bisschen besser erklären kann und vielleicht so ein bisschen einen Überblick gibt, was ist Blockchain, wofür wird das genutzt und was sind so die technischen Besonderheiten an der Blockchain. Dafür haben wir Vincent eingeladen und Vincent stellt sich am besten jetzt mal selber vor. Hi Vincent.
Hi Bruno, hi Pascal. Genau, erstmal vielen Dank für die Einladung. Für alle, die es nicht wissen, ich kenne den Pascal aus dem Studium und habe mich eben nebenbei Teilzeit mit Blockchain Security beschäftigt in meiner Arbeit. Und da bewerten wir praktisch die Sicherheit und versuchen Sicherheitslücken zu finden in neuen Blockchain-Implementierungen.
Ja, das ist natürlich super, weil dann wirst du dich natürlich auch richtig gut mit den ganzen Basissachen auskennen. Und ja, wir freuen uns heute mit dir darüber zu reden und vielleicht mal den Hörern so ein bisschen besseren Einblick in die Welt der Blockchain und ihre Vor- und Nachteile zu geben.
Ja, ich hoffe doch, dass ich mich mit den Basissachen gut auskenne. Also es ist auf jeden Fall so, um Sicherheitslücken zu finden, muss man sehr, sehr tief in der Technologie drinstecken. Und da ist es für mich so besonders spannend, und das werde ich euch ja gleich hoffentlich darlegen können, dass die Blockchain tatsächlich eine sehr komplexe Technologie ist. Und fürs mich als Security-Forscher gibt es dann auch sehr viel her.
Ich denke, da haben wir uns dann genau den richtigen eingeladen. Und dann würde ich jetzt sagen, fangen wir mit der Folge an. Bevor wir jetzt richtig tief in die Technologie einsteigen, würde ich vielleicht erstmal am Anfang eine grundsätzlichere Frage stellen. Was ist überhaupt das Problem, das mit der Blockchain gelöst wird, Vincent?
Also die Blockchain ist im Grunde eine dezentrale, fälschungssichere Datenbank, in der praktisch verschiedene Akteure in einem Netzwerk, die haben alle eine Kopie dieser Datenbank gespeichert. Und das Beeindruckende oder das technisch Neue an der Blockchain ist, oder das war das Besondere bei Bitcoin, dass alle diese Akteure gleichzeitig sich auf einen Status der Datenbank einigen, ohne sich gegenseitig vertrauen zu müssen.
Ja, an sich eine super Erklärung, vielleicht für die Leute, die das nicht genau wissen. Eine Datenbank in der Informatik ist einfach sozusagen ein Speicher. Da können ganz verschiedene Sachen drin sein, also könnten jetzt Bilder sein oder zum Beispiel auch Texte oder irgendwelche Nutzerdaten. Und das wird halt, genau, meistens wie so eine Art Speicher genutzt, kann man sich das vorstellen, wo die Sachen drin sind und man die aber auch später wieder abrufen kann.
Also grundsätzlich ist es bei der Blockchain jetzt so, dass es drei Versprechen gibt oder drei Garantien, die die Blockchain liefert. Das eine ist, dass es eben eine dezentrale Datenbank ist. Das heißt, es gibt nicht einen Akteur, zum Beispiel eine Bank oder so, die jetzt die Kopie der Datenbank hat, sondern ganz, ganz viele Netzwerkteilnehmer haben gleichzeitig die gleiche Datenbank abgespeichert, also die gleichen Daten. Und es kann jetzt jeder in dieses Netzwerk mit einsteigen und dann ebenfalls die gleiche Kopie dieser Datenbank haben. Das zweite Versprechen ist, dass die Blockchain trustless ist. Das heißt, man muss jetzt nicht jedem Teilnehmer ein Netz vertrauen. Bei einer Bank muss ich natürlich meiner Bank vertrauen, dass die nicht einfach mein Konto manipulieren. Bei der Blockchain ist es jetzt so, dass bis zu ein Drittel oder sogar fast 50% des Netzwerks, man sagt dann malicious, also bösartig ist, und trotzdem würde die Datenbank nicht manipuliert werden können. Und das Dritte ist, das hat ein bisschen was mit zu tun, die Blockchain ist fälschungssicher. Und zwar fälschungssicher auf zwei Arten. Zum einen kann nicht die Historie der Datenbank umgeschrieben werden, was diese Historie ist. Ich denke, das werde ich später nochmal erklären. Und zum anderen ist es auch so, dass niemand eine Überweisung fälschen kann. Also zum Beispiel meine Bank kann ja einfach behaupten, Vincent hat Geld von A nach B überweisen. Das gibt es bei Blockchain nicht. Da kann wirklich nur ich diese Überweisung in Aktion setzen.
Okay, ja, das macht total Sinn. Also dann verstehe ich auch zum Beispiel, warum man sagen möchte, man hat sowas wie ein digitales Original, was man dann ja quasi in der Blockchain feststellen kann, ob das wirklich das erste Mal die Datei da hochgeladen worden ist. Jetzt für mich total spannend ist, wie funktioniert das denn eigentlich? Also wie kann man denn so eine Fälschungssicherheit digital dann gewährleisten?
Also das zielt ja ein bisschen darauf ab, warum ist die Blockchain jetzt fälschungssicher? Und da gibt es zwei Komponenten, die man beachten muss. Zum einen ist es, dass die Historie der Blockchain nicht gefälscht werden kann. Das ist relevant für die NFTs. Und zum anderen können die Überweisungen nicht gefälscht werden. Das ist relevant jetzt für die Blockchain als Cryptocurrency. So, und wie läuft das jetzt ab mit der Historie? Da ist es jetzt so, diese dezentrale Datenbank wird gespeichert als Kette, Chain, von Blöcken und jeder Block enthält dann eine Menge an Transaktionen. So, das heißt jetzt also, wenn ich zum Beispiel dem Pascal Geld überweise, dann ist das eine Transaktion und mehrere von diesen Transaktionen werden eben dann gebündelt und in einen Block gepackt. Und die Blockchain ist nichts anderes als die Kette von Blöcken. Und der Status der Datenbank setzt sich dann eben aus der Historie der Transaktionen zusammen. Das Ganze wird dann folgendermaßen fälschungssicher gemacht. Und zwar ist es so, dass jeder Block den Block davor referenziert. Das ist mit kryptografischen Operationen umgesetzt. Das heißt, wenn jetzt irgendwo ein Block in der Mitte verändert wird, fällt das sofort auf, weil diese Verkettung nicht mehr aufgeht. Die zweite Art, auf die die Blockchains fälschungssicher sind, sind eben, dass Überweisungen nicht gefälscht werden können. Um das zu verstehen, muss man verstehen, wer diese Blöcke denn jetzt erstellt. Für Bitcoin sind das die sogenannten Miner. Und das funktioniert dann so, dass die Miner Überweisungen sammeln. Also zum Beispiel, wenn ich an Pascal Geld überweisen will, dann schicke ich diese Überweisung ans Netzwerk. Miner bündeln die Operationen dann in einem Block und veröffentlichen diesen Block. Der Rest des Netzwerks kann sich dann entscheiden und das passiert dann auf Basis von so einem mathematischen Puzzle, da werden wir später noch drauf eingehen, ob sie diesen Block annehmen oder ablehnen. Jetzt ist es so, dass jede von diesen Überweisungen digital signiert sein müssen. Das ist sozusagen eine kryptografische oder mathematische Operation, die garantiert, dass die Überweisung wirklich vom Besitzer des Kontos ausgeht. Und wenn diese digitale Signatur falsch ist, dann wird der Block vom Rest des Netzwerks abgelehnt.
Wenn du jetzt hier von so einem Miner sprichst, von was sprichst du dann genau? Also was ist das, ein Computer oder ist das ein Server?
Ja, genau. Und die Frage nach den Minern, das ist eben so das zentrale Problem, was Bitcoin löst. Und zwar, wie kann sich jetzt das ganze Netzwerk auf einen Datenbankstatus einigen, ohne sich gegenseitig oder eben respektive einer zentralen Instanz wie einer Bank komplett zu trauen? Und dafür sind die Miner da. Die Miner, kann man sich vorstellen, das sind letztendlich Computer, die mit dem gesamten Netzwerk verbunden sind und so eben über Kommunikation zum Beispiel Transaktionen sammeln können und dann einen Block veröffentlichen. Der Punkt ist jetzt, dass sich das Netzwerk irgendwie entscheiden muss, von welchem Miner, also von welchem Computer, der einen Block von gesammelten Transaktionen veröffentlicht, nimmt es denn jetzt den nächsten Block an? Und alle Computer im Netzwerk müssen ja sich für den gleichen Block entscheiden. Und dieses sich für den gleichen Block entscheiden läuft im Prinzip so. Jeder Miner muss eine Zahl raten, welche die Lösung für ein mathematisches Puzzle ist, was vom letzten Block abhängt. Die Zahl richtig zu raten ist unwahrscheinlich, aber wenn man die Zahl richtig geraten hat, dann ist es sehr einfach, die richtige Lösung zu verifizieren. Das heißt, alle Miner probieren gleichzeitig, diese Zahl richtig zu raten. Und wenn einer Miner es geschafft hat, dann darf er den nächsten Block veröffentlichen mit seiner Lösung, sendet diesen Block an den Rest des Netzwerks und das Netzwerk kann dann einfach verifizieren, dass die Lösung richtig ist. Und das sorgt dann dafür, dass alle Teilnehmer am Netzwerk immer den gleichen Status der Datenbank haben. Und zwar ist das deswegen so, weil es eben sehr, sehr schwer ist, die richtige Lösung zu raten. Und einmal raten sehr unwahrscheinlich zur richtigen Lösung führt. Die Miner bekommen als Belohnung für dieses richtige Raten Bitcoin, also Geld.
Okay, ja, ich finde, das erklärt dann zumindest, warum so viele verschiedene Leute quasi Grafikkarten kaufen oder ihre Rechner benutzen, um Bitcoins zu minen. Also die bekommen dafür sozusagen eine Belohnung, wenn sie halt das Glück hatten, dieses Rätsel zu lösen. Und das erklärt dann wahrscheinlich auch, warum der Stromverbrauch generell so hoch ist bei Bitcoin, oder?
Exakt. Also zum einen ist es so, das ist auch ein allgemeines Missverständnis, es ist gar nicht so ein mathematisches Rätsel, sondern eigentlich wirklich ein Ratespiel. Und was die Miner jetzt machen ist, die probieren den ganzen Tag nur Zahlen durch, versuchen eine Zahl zu raten, müssen dann etwas berechnen und dann gucken, ob es die richtige Zahl war. Und das machen jetzt ganz, ganz viele Leute gleichzeitig und viele von den Guesses dieser Zahl sind ja falsch. Und damit ist der Strom verbraucht. und trägt nichts zum Netzwerk bei.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es ja dann den Punkt irgendwann, an dem alle Bitcoins sozusagen gemeint sind. Wie funktioniert dann dieses Konzept? Also warum gibt es da ein Endlevel? Und was ich mich dann frage, wenn dieser Punkt eingetreten ist, dass alle gemeint wurden, funktionieren dann die Überweisungen weiterhin noch ganz normal?
Genau, also es ist ja so, dass die Miner momentan noch als Belohnung Bitcoin bekommen. Und dieser Bitcoin wird neu erstellt. Das ist im Prinzip so wie Gelddruck. Dieses Bitcoin-Erstellen soll irgendwann aufhören. Und das ist mehr eine ideologische als eine technische Entscheidung, weil Bitcoin eben eine eingebaute Deflation haben soll. Das Ganze soll danach so funktionieren, dass die Miner nicht nur über gedrucktes Geld finanziert werden sollen, sondern, sobald eben keine neuen Bitcoin mehr gedruckt werden, die werden dann über Transaktionsgebühren finanziert. Das heißt, wenn ein Miner einen Block erstellt, in den mehrere Transaktionen drin sind, dann muss jede Transaktion ein bisschen was an den Miner abdrücken, dafür, dass sie es auf die Blockchain geschafft hat. Das ist jetzt auch so, aber in Zukunft sollen dann die Miner nur noch über diese Transaktionsgebühren finanziert werden.
Okay, bedeutet das dann auch, dass die Transaktionsgebühren höher werden in der Zukunft? Und gleichzeitig dann das Minen ja quasi etwas uninteressanter, weil wahrscheinlich ja, man weniger Geld dann bekommt, wenn man sozusagen dieses Ratespiel löst.
Also meines Wissens nach ist es so, dass die Transaktionsgebühren dynamisch gesetzt werden. Das heißt, wenn das Netzwerk mehr Last hat, ja, also mehr Transaktionen gleichzeitig reinkommen, dann ist es eben so, dass nur eine gewisse Anzahl von Transaktionen es gleichzeitig in einem Block schaffen. Und umso mehr Gebühren ich bereit bin zu zahlen, umso wahrscheinlicher ist es, dass ein Miner meine Transaktion jetzt in den nächsten Block packt. Das heißt, ob das Minen in Zukunft interessanter wird oder interessant bleibt, hängt davon ab, ob Bitcoin weiter Benutzung findet. Oder ein anderer interessanter Punkt daran ist noch, dass dieses Ratespiel immer unwahrscheinlicher wird. Das heißt, umso länger die Blockchain ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass ich die richtige Zahl rate. Es wird also immer schwieriger, einen neuen Block zu finden. Trotzdem wird das Minen nicht uninteressanter, weil die Schwierigkeit des Ratespiels ist dynamisch und wenn niemand mehr meinen würde, dann würde die Schwierigkeit wieder sinken und das Meinen wäre interessanter. Also da gibt es schon Mechanismen, die da eingebaut sind, um das Meinen interessant zu halten.
Okay, aber gäbe es denn zum Beispiel auch eine technische Lösung, um diesen riesigen, gigantischen Stromverbrauch von Bitcoin etwas kleiner zu halten? Also wir haben, glaube ich, schon mal über Proof of Stake geredet. Vielleicht kannst du kurz erklären, was da der Unterschied ist und inwiefern auch andere Mechanismen funktionieren würden als dieses Proof of Work, was du quasi gerade erklärt hast.
Also nochmal ganz kurz, der Proof of Work, das ist praktisch die Lösung zu diesem Ratespiel. Ja, also die Zahl, die der Miner raten muss, das wird dann offiziell immer Proof of Work genannt. Eine Alternative dazu ist Proof of Stake. Und das ist so, dass die Leute einen Block bauen, die viel Geld von der jeweiligen Kryptowährung haben. Die Idee hier ist, dass wenn ich viel Geld habe, dann habe ich auch keinen Anreiz, dem Netzwerk zu schaden. Und man braucht eben dieses Proof of Stake oder man braucht auch das Proof of Work, weil man ja, wie gesagt, irgendeinen Mechanismus haben muss, damit sich die Datenbank immer auf den gleichen Status einigt. Woher kommt jetzt der Name Proof of Stake? Es ist so, es reicht nicht nur, viel Geld zu haben von der jeweiligen Kryptowährung, sondern ich muss das, man nennt das Staken, was heißt, ich muss das Geld einfrieren. Solange ich Blöcke bauen will, kann dann Blöcke bauen und wenn diese Blöcke vom Netzwerk als valide angenommen werden, dann kriege ich Geld. Wenn aber das Netzwerk mir bösartiges Verhalten unterstellt, dann verliere ich dieses eingefrorene oder eben gestakte Geld. Und die Annahme ist, dass wenn ich viel Geld stake, dann habe ich natürlich auch einen riesen Anreiz, keinen bösartiges Verhalten an den Tag zu legen, weil ich sonst mein ganzes Geld verlieren würde.
Und warum verbraucht das dann jetzt weniger Strom als der Proof-of-Work-Ansatz?
Im Gegensatz zum Proof-of-Work muss ich jetzt beim Proof-of-Stake eben nicht mehr dieses Ratespiel lösen, sondern muss nachweisen, das sind dann komplizierte kryptografische Operationen, aber im Prinzip muss ich nachweisen, dass ich jetzt als nächstes per Zufall, der abhängig ist von wie viel Geld ich gestaked habe, ausgewählt werde. Und weil dieses Ratespiel wegfällt, wird auch nicht mehr so viel Rechenzeit verbraten und damit ist auch der Stromverbrauch geringer. Ein anderer Punkt, der da noch ganz interessant ist dass Proof of Stake auch schnellere Transaktionszeiten hat. Also bei Bitcoin ist das zum Beispiel so, dass ein Block alle 10 Minuten generiert wird und damit werden auch nur alle 10 Minuten Transaktionen umgesetzt. Bei Proof of Stake kenne ich da Systeme, die können das alle 6 Sekunden machen.
Jetzt haben wir relativ häufig die Begriffe Blockchain und Bitcoin gehört und ich glaube, für viele Menschen ist das quasi auch genau das Gleiche, obwohl es ja nicht das Gleiche ist. Willst du das kurz vielleicht noch einmal ganz kurz auseinander dividieren?
Es ist so, dass Bitcoin und Blockchain gleichzeitig erfunden wurden. Und zwar ist die Blockchain der Cryptocurrency Bitcoin zugrunde liegende Technologie. Der Unterschied ist jetzt aber, dass die Blockchain eben viel mehr erlaubt als nur Cryptocurrencies, sondern die Blockchain an sich ist eben diese dezentrale Datenbank und Bitcoin verwendet das aber, und das war wohl die ursprüngliche Intention, dann um eine dezentrale Währung zu schaffen.
Ja, und die Vorteile quasi von der dezentralen Währung, die liegen natürlich auf der Hand. Man hat keine zentrale Instanz, die irgendwie quasi über das Geld bestimmen kann oder Sachen wie Inflation oder so quasi künstlich erschaffen kann. Und es ist halt dann unabhängig von irgendwelchen Ländern, sondern es halt rein über dieses Mining und sowas abgesichert. Und Bitcoin an sich ist auch anonym oder relativ anonym. Man kann zwar sehen, wer die Zahlungen getätigt hat, aber die sind halt nicht zu einer bestimmten Person quasi verbunden. Das heißt, es ist sozusagen ein ungesteuertes und anonymes, dezentrales Zahlungsmittel.
Jetzt gibt es ja neben Bitcoin noch andere Coins. Ich glaube, viele kennen vielleicht noch Ethereum oder Dogecoin. Was unterscheidet denn diese Coins jetzt, Vincent?
Also da gibt es jetzt grundsätzlich zwei Sachen, die ich denke relevant sind. Zum einen hat Bitcoin ja schon noch mehrere Nachteile. Ganz evident eben dieser nur ein Block alle 10 Minuten, was meine Transaktion sehr langsam macht. Und das andere ist, Bitcoin ist wirklich primär ein Zahlungsmittel. Was jetzt andere Blockchains oder auch andere Coins machen, ist vielmehr diesen Gedanken noch implementieren von einer dezentralen Datenbank. Und dann kann eine Transaktion eben nicht nur eine Überweisung sein, sondern jede Operation, die irgendwie den Status dieser Datenbank verändert. Das ist dann stark konfigurierbar und man liest das oft in der Zeitung als Smart Contracts. Und diese Smart Contracts sind nichts anderes als Code, der beschreibt, was bei einer Transaktion auf der Datenbank dann passieren soll. Also wie die Daten bei einer Transaktion verändert werden sollen.
Okay, also sind das sozusagen alles verschiedene Implementierungen von diesem Blockchain-Konzept, die halt dann verschiedene Neuerungen und Verbesserungen haben. Also das wäre jetzt so das, wie ich das verstanden hätte. Und die zweite Frage ist, also kann ich mir das dann quasi einfach vorstellen, wie tatsächlich wie so eine Art Verträge, die dann vielleicht noch an irgendwelche Bedingungen geknüpft sind, die dann sozusagen auch in der Blockchain stattfinden?
Genau, also wenn man das vereinfacht sieht, dann tatsächlich ja, das sind dann Verträge, die sozusagen im Code festgelegt werden und dann von der Blockchain auch forciert werden. Das heißt, wieder dieser Vorteil, keine zentrale Instanz, auf die ich mich verlassen muss, sondern der Code und diese dezentrale Instanz Blockchain stellt eben sicher, dass mein Vertrag auch erfüllt wird. Zu deinem ersten Punkt zurück, Pascal. Also genau, das sind praktisch alles Cryptocurrencies, die dieses Konzept Blockchain dann letztendlich benutzen.
Kannst du uns denn dann nochmal so ein Beispiel für so einen Smart Contract geben?
Ja, klar. Also ein Beispiel ist, und das wird auch sehr gerne von diesen ganzen Cryptocurrency-Firmen benutzt, wenn ich zum Beispiel einen Bonus bekomme nach einem Jahr. Also meine Firma sagt mir, du bekommst Geld, bekommst das aber erst nach einem Jahr ausgezahlt. Dann kann ich das auf der Blockchain mit so einem Smart Contract umsetzen und dieser Smart Contract würde dann garantieren, oder besser gesagt, die dezentrale Instanz Blockchain, das Netzwerk, würde garantieren, dass ich wirklich nach einem Jahr meinen Bonus in Ethereum bekomme. Und ein normaler Vertrag könnte das eben nicht garantieren, weil die Firma dann ja sich entscheiden kann, dieses Geld einfach nicht auszuzahlen. Und dann müsste ich zum Gericht und da irgendwie klagen und so weiter. Bei der Blockchain brauche ich das alles nicht. Da sichert der Smart Contract und diese Programmierlogik schon ab, dass ich mein Geld auf jeden Fall bekommen werde.
Wer entwickelt denn jetzt so zum Beispiel die Technologie hinter Blockchains oder den verschiedenen Coins und wer kümmert sich da um Updates?
Also das sind hauptsächlich Stiftungen, die sich finanzieren über einmal so Initial Coin Offerings sozusagen, also dass einmal Geld gesammelt wird als Spende, kann man sich das auch vorstellen. Und auch von Regierungen gibt es oft Geld. Und dann wird halt gehofft, dass der Coin steigt und dadurch haben die Leute mehr Geld. Also das sind Gruppierungen, Stiftungen, die sich dann um den Erhalt von dem Code kümmern. Andererseits sind das aber auch Privatunternehmen, die eben hoffen, mit ihrer Chain irgendwie da monetär Geld zu machen. Ein Weg wäre zum Beispiel, dass das private Unternehmen, was sich um die Blockchain kümmert, dann einen Teil der Transaktionsgebühren erhält.
Also mich würde noch total interessieren, zumindest wenn es da jetzt irgendwie eine leichte Antwort drauf gibt, warum die ganzen Coins, also zu Bitcoin und Ethereum, die letzten Jahre so stark im Wert steigen.
Also ich befürchte, eine einfache Antwort habe ich leider jetzt auch nicht parat, sonst wäre ich schon reich. Ich kann mir aber zwei Sachen vorstellen. Zum einen gibt es schon technischen Fortschritt, also die Blockchain wird schon weiterentwickelt, dass das als Produkt einfach attraktiver ist. Eine Sache, ne, die schnelleren Transaktionen. Und zum anderen denke ich, dass es momentan vor allen Dingen Spekulationsobjekt.
Ja, super, Vincent. Ich glaube, damit wurden echt schon richtig, richtig viele Fragen beantwortet und ich hoffe auch für viele ein guter Überblick darüber geschaffen. Jetzt würde mich noch ganz kurz interessieren, wofür braucht man denn dann jemanden wie dich, der quasi Blockchain-Security macht?
Also mit dieser neuen Technologie Blockchain kommen auch ganz neue Sicherheitsaspekte und da sind dann nochmal ganz andere Sicherheitslücken und vor allen Dingen sehr, sehr technische Sicherheitslücken, als man jetzt eben in einem zentralen Banking-System hat. Und das Schlimme bei der Blockchain oder ein Nachteil in dem Sinne ist, ist es halt sehr dezentralisiert, keine zentrale Instanz. Wenn also technisch was schief geht und irgendjemand eine Sicherheitslücke ausnutzt, dann ist das sehr schwierig, den Status wieder zurückzusetzen. Und deswegen sind die Leute sehr, sehr besorgt, dass ihre Blockchain-Implementierungen auch technisch abgesichert sind und niemand zum Beispiel gefälschte Überweisungen oder so etwas tätigen kann.
Ja, ich fand, das war wirklich eine sehr spannende Folge. Ich war jetzt natürlich ein bisschen spezifischer als das, was wir sonst so machen, aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Vielen, vielen Dank an Vincent. Ich fand, es hat sehr gut erklärt und es war alles doch einfach runtergebrochen und ich würde sagen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal und auf Wiedersehen.
Ja, auch von mir vielen Dank, Vincent. Ich fand auch, dass das ein wirklich super Einblick war und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal daran erinnern, wir haben mittlerweile einen E-Mail-Verteiler und eine Telegram-Notification-Gruppe. Also wenn ihr über neue Folgen informiert werden wollt, dann tragt euch da gerne ein auf einfachtech.de.
Ja, danke euch auch für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht. Und wenn jemand Blockchain-Security braucht, dann könnt ihr euch ja an Pascal oder Bruno wenden.